Lesung von RBB Kultur.
Ich warte in der unordentlichen Schlange vor der Toilette und winke Feis, der mit seinen Brüdern ein Stück weiter vorn steht, als ich bei den Frauen Bahadurs Ma entdecke. Vor und hinter ihr klafft eine Lücke von einem halben Meter, obwohl alle anderen Frauen und Mädchen dicht gedrängt stehen. Sie sieht mich, gibt ihre gute Position auf und kommt auf mich zu. Vielleicht weiß sie, dass wir ohne ihre Erlaubnis in ihrem Haus waren und Samosa Bahadurs Schulheft vor die Nase gehalten haben. »Du hast meinen Sohn nicht gefunden, oder?« fragt Bahadurs Ma. Der Mann vor mir, der die ganze Zeit furzt, hört kurz damit auf, um besser mithören zu können. Bahadurs Ma gibt mir einen leichten Klaps auf den Kopf. Bei der Berührung ihrer Finger sträuben sich mir die Haare. »Das habt ihr gut gemacht«, sagt sie. »Du und das kleine Mädchen. Ihr wart die Einzigen, die mir helfen wollten.« »Wir haben das Foto zurückgebracht«, flüstere ich. »Hab ich gesehen.« »Willst du dich hier anstellen, Chachi?« ruft Runudidi von der Frauenschlange aus und tritt einen Schritt zurück, um Platz für Bahadurs Ma zu machen, denn der, den sie verlassen und mit einem mitgebrachten Becher gekennzeichnet hat, ist bereits von einer anderen Frau besetzt. Bahadurs Ma nickt. Sie drückt meine Schulter und ich weiche ihren Blick aus, denn sie macht mir ein dermaßen schlechtes Gewissen, als hätte ich Bahadur höchstpersönlich entführt. Dann geht sie wieder.
»Was hast du für sie getan?« will der Furz-Chacha wissen.
»Nichts«, sage ich.
Die anderen Chachas in der Schlange unterhalten sich darüber, wie schrecklich es sein muss, von einem Leichenschauhaus zum anderen laufen zu müssen, um nachzusehen, ob das eigene Kind dort unter einem weißen Laken liegt. Das haben alle Eltern der verschwundenen Kinder tun müssen. Es gibt nichts Schlimmeres, als sein eigenes Kind zu überleben, sagt einer von ihnen. Ich könnte jeden Moment losheulen. Zwei Affen auf dem Dach der Toilettenanlage beugen sich über den Rand und zeigen uns die Zähne. Heute ist der Smog nicht so dicht. Ich kann sie deutlich sehen. Auf dem Weg zur Schule schimpfe ich mit Feis. Du beteiligst dich nicht an den Ermittlungen, werfe ich ihm vor.
Seit wann ist das mein Job?
Und du bist auch keine Hilfe, sage ich zu Paris. Niemand hilft mir. Nicht mal Samosa, der will immer nur fressen. Genau wie du, sagt Paris. Feis lacht und hält sich die Hand vor den Mund. Ich habe dich gebeten, den Fernseh-Chacha im Auge zu behalten. Wo bleibt dein Bericht? Schnauze ich ihn an. Der Chacha ist immer in seinem Laden, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Das ist kein Verbrechertyp.
Hast du ihn gestern beschattet? Frage ich.
Ja.
Aber du hast doch gesagt, du müsstest zur Arbeit, bemerkt Paris. Deshalb bist du nicht mit uns zu den Autowallers gekommen.
Stimmt. Also hast du ihn nicht beschattet, sage ich.
Nicht gestern.
Wirst du ihn heute beschatten?
Klar.
Heute ist Freitag. Musst du da nicht in die Moschee? Fragt Paris.
Stimmt. Ich muss ja beten.
In diesem Tempo werden wir den Fall nie lösen, sage ich und stampfe mit dem Fuß auf.
Reg dich ab, sagt Paris.
Tariq Bai hat mir gestern einen guten Tipp gegeben. Das könnte euch weiterhelfen, erklärt Faiz.
Ich kann es kaum glauben. Faiz versucht, mich zu beruhigen.
Tariq Bai sagt, jedes Handy hat eine spezielle Seriennummer, die sogenannte IMEI. Und das Gute ist, dass sich die IMEI-Nummer nicht ändert, auch nicht, wenn man eine neue SIM-Karte reinlegt. Mit Hilfe von Airtel, Idea, BSLN oder Vodafone kann die Polizei diese Nummer orten.
Weiß er das sicher? Frage ich,
obwohl ich im Fernsehen selbst gesehen habe, wie die Polizei mit Hilfe von IMEI-Nummern die Bewegungen von Handybesitzern zurückverfolgen konnte. Ich hatte nur bis jetzt nicht dran gedacht.
Tariq Bai weiß alles über Handys, sagt Faiz. Er ist schlau. Er arbeitet nur deshalb in einem Idea-Laden, statt als Ingenieur irgendwo anders, weil er von der Schule gehen musste, als Abu starb.
Die Polizei muss also die E-Mail-Nummer von Anshas Handy rausfinden, sagt Paris. Wir wissen ja, dass der Entführer das Handy benutzt. Er ist rangegangen, als Anshas Papa anrief. Wenn er sie entführt hat, wieso hat er kein Lösegeld gefordert, frage ich. Hier im Bastille kann niemand Lösegeld zahlen, das weiß doch jeder, hält Paris dagegen. Die Entführer verdienen ihr Geld, indem sie die Kinder verkaufen.
Djinns brauchen kein Lösegeld, sagt Faiz, und auch keine Handys.
Es ist nicht mal einen Monat her, seit ich Detektiv geworden bin, aber ich fühle mich bereits so alt und weise wie ein Baba aus dem Himalaya, als ich an diesem Tag nach der Schule die Tür zum Schönheitssalon Shine aufstoße. Die Kosmetikerin nickt, als Paris sie fragt, ob sie Naina ist. Sie wirkt kaum älter als Runo Didi, fällt aber auf, mit ihren schmalen, stark geschwungenen Brauen, die den Augen einen dauerhaft erstaunten Ausdruck geben, und dem Haar, das so weich und glatt ist, als wäre es mit einem Holzkohlebügeleisen geplättet worden.
»Willst du dir die Haare schneiden lassen?«, fragt sie Paris,
während sie gleichzeitig mit einem Pinsel eine weiße Paste auf den Wangen ihrer einzigen Kundin verteilt, die zurückgelehnt auf einem schwarzen Stuhl sitzt. Paris tastet schützend nach ihrer halben Kuppel.
»Natürlich nicht«, sagt sie, gekränkt, dass jemand es wagt, ihr sowas vorzuschlagen.
»Wir«, setze ich an, »nicht sprechen«, sagt Naina, meint aber die Frau auf dem Stuhl. »Halten Sie die Augen geschlossen.« Die Kundin lässt sich die Haut bleichen. Ma sagt immer, Runo Didi müsste mindestens 100 Mal gebleicht werden, bevor jemand bereit ist, sie zu heiraten. Didi hat ihre Hautfarbe ruiniert, weil sie in der Sonne läuft.
»Wenn Sie das Gefühl haben, dass es brennt, sagen Sie Bescheid«, erklärt sie der Kundin.
Faiz inspiziert die Lotionen und Sprays auf der Theke und ist im 7. Himmel. Mein Schimpfen hat überhaupt nichts bewirkt. Er ermittelt einfach nicht. Paris erklärt Naina, dass wir unsere Freunde Bahadur und Omwir suchen.
»Ja, ich habe gesagt, dass Anshal bei mir ist, obwohl sie es nicht war. Und?«
sagt Naina zu Paris. »Lügst du deine Eltern nie an? Wissen sie, dass du hier bist?
Und du, Freundchen, lässt deine schmutzigen Pfoten von meiner Ware.«
Faiz stellt eine Flasche, an der er gerochen hat, zurück auf den Tresen, aber nur widerwillig.
»Anshas Vater ist streng, oder?« sagt Paris.
»Hatte Anshal einen bärtigen Boyfriend?« frage ich. Ich weiß, dass es korrekt war, nicht nach einem muslimischen Boyfriend zu fragen.
»Was geht dich das an?«
fragt Naina und klatscht der Frau einen Klecks Paste auf die Stirn. »Wir wollen rauskriegen, ob der, der Anshal entführt hat, auch unsere Freunde mitgenommen hat«, erklärt ihr Paris. Naina legt die Bürste beiseite und wischt sich die Hände an einem hellgrünen Handtuch mit weißen Flecken ab. »Anshas Boyfriend ist kein Entführer«, sagt sie.
»Repariert er Fernseher?« frage ich.
Nainas seltsame Augenbrauen wölben sich noch höher. »Schluss mit dem Unsinn«, sagt sie und schlägt mit ihrem Handtuch nach uns. »Macht, dass ihr wegkommt, ich habe zu tun.«
»Wer ist Anshas Boyfriend dann?« frage ich.
Naina schüttelt den Kopf. »Was ist bloß los mit dieser Welt? Wenn schon solche Rotznasen meinen, sie könnten so mit mir reden.« Ich sehe Paris an und ziehe die Schultern hoch. Paris lässt ihre hängen. Vermutlich sollten wir jetzt gehen. Aber dann beschließt Naina, doch noch was zu sagen.
»Anshas Boyfriend ist kein Muslim. Ich weiß nicht, wie die Leute auf sowas kommen.«
Faiz hört auf, die Lotion abzukratzen, die sich um den Verschluss einer Flasche geklumpt hat, und schenkt Naina jetzt seine volle Aufmerksamkeit.
»Anshal kennt ihn schon länger. Er hat einen guten Job in einem Callcenter. Und in der Nacht, als sie verschwand, hat er gearbeitet. Wer im Callcenter arbeitet, muss an einer Stechuhr vorbei, da kann man nicht schummeln.«
Naina klopft ihre Kundin auf die Schulter, obwohl die wie eine Tote mit totenbleichem Gesicht reglos dasitzt. Er macht sich große Sorgen um Anshal. Jeden Tag ruft er an und fragt, ob sie wieder da ist.
Wie heißt er?
Fragt Paris. Ist er aus unserem Bastille?
Anschall kann die Jungs aus dem Bastille nicht ausstehen, erklärt Naina.
Die machen ihr nur Probleme.
Glaubst du, dass Quarter Anschall entführt hat?
Fragt Paris.
Der Sohn des Pradhan? Es heißt, dass er sie belästigt.
Warum sollte er sie entführen?
Bislang hat er sowas jedenfalls nicht versucht.
Ist Anschalls Boyfriend aus dem Callcenter schon alt?
Bohre ich weiter.
Im Bastille erzählt man sich, er wäre ein alter Mann.
Woher nehmen die Leute bloß die Zeit, sich solche Lügen auszudenken?
Fragt Naina.
Natürlich ist ihr Boyfriend kein alter Mann.
Naina? Naina? Jetzt fängt es an zu brennen, ruft die Kundin.
Wir waschen Ihnen jetzt das Gesicht und alles sieht besser aus als vorher, sagt Naina und fasst die Kundin am Ellbogen, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Dann wirft sie uns einen Blick zu. Ihr geht jetzt besser.
Seht ihr, der Fernseh-Chacha ist nur ein Chacha, sagt Faiz, als wir draußen sind. Der ist niemandes Boyfriend.
Selbst wenn er Anschal nicht kannte, zählt der Fernseh-Chacha immer noch zu den Verdächtigen, erklärt ihm Paris. Wegen Bahadur.
Faiz hat keine Zeit, um sich mit uns zu streiten. Er muss in sein Lebensmittelladen und zur Moschee.
Als er sich auf den Weg macht, rufe ich ihm ein »Okay, Tata, bye, du Nichtsnutz« hinterher.
Das mit Bahadurs Elefanten und dem Geld hat Faiz rausgekriegt, erklärt Paris, als Faiz außer Hörweite ist. Nicht du?
Als Paris und ich ankommen, hängen Ajay und sein Bruder gerade frisch gewaschene Hemden auf eine zwischen die Hauswände gespannte Leine.
»Bestimmt hat das früher eure Didi gemacht, was?« fragt Paris.
Sie kann sich ein spöttisches Grinsen nicht verkneifen. Sie meint, die Jungs im Bastille hätten es zu leicht, weil ihre Eltern immer nur den Mädchen die schweren Arbeiten aufhalsen. Dabei lassen ihre eigenen Eltern sie nicht mal Zwiebeln schälen.
»Habt ihr was von euren Freunden gehört?« fragt Ajay.
Paris schüttelt den Kopf. Dann erzählt sie Ajay von den E-Mai-Nummern.
»Papa hat die Polizei schon gefragt, ob sie Didis Handy orten können«, erklärt Ajay.
»Aber die haben nichts getan.«
»Habt ihr eine Quittung für das Handy eurer Schwester?« fragt Paris.
»Sie hat es gebraucht gekauft. Keine Ahnung wo.«
»Es gibt keine Quittung.
Papa hat die Garantieunterlagen gesucht, um sie der Polizei zu zeigen, aber nichts gefunden.«
Ajay wringt unbeholfen ein Hemd aus und macht sich dabei die Füße nass.
»Ich frage mich, ob sie das Handy von ihrem Boyfriend hatte. Dieser Teil unserer Detektivarbeit hat sich als Reinfall entpuppt.
Wie alles andere auch.
Mega blöd, dass die Polizei nicht längst Anschals Handy geortet hat, sagt Paris, als wir uns mit unseren schweren Schultaschen nach Hause schleppen.
Ich wünschte, wir hätten ihre technischen Möglichkeiten, sage ich.
Dabei weiß ich nicht mal, wie man mit einem Computer umgeht.
Glaubst du etwa, Byomkesh Bakshi kannte sich mit Hightech aus?
Fragt Paris.
Er hatte nur sein Gehirn.
Leider ist mein Gehirn nicht so intelligent, dass es mir sagen könnte, wo Anschall ist. Auf dem Heimweg gebe ich mir alle Mühe, Signale mit den Ohren aufzunehmen, höre aber nur die üblichen Bazar- und Bastille-Geräusche. Streitende Menschen, fauchende Katzen und dröhnende Fernseher.
Tage verfliegen wie Stunden und Anschal taucht nicht auf. Genauso wenig wie Bahadur und Omwir. Aber im Fernsehen lese ich eine Schlagzeile.
Dili, Polizeipräsident wieder mit seiner Katze vereint.
Papa sieht es auch. Sein Gesicht wird sauer, wie im Sommer draußen stehen gelassene Milch. Seine Finger malträtieren die Knöpfe der Fernbedienung. Die Lautstärke steigt, fällt wieder. Der Nachrichtensprecher wird von Sängern, Tänzern und Köchen auf anderen Kanälen abgelöst. Selbst wenn das Bastille in Flammen aufgehen würde, wir schaffen es nie in die Fernsehnachrichten. Papa selbst hat das immer gesagt und trotzdem regt er sich noch immer drüber auf. Ich frage, ob ich Police Patrol sehen darf. Er lässt mich, obwohl die Episode für Kinder ungeeignet ist. Ungefähr 5 Kinder werden von ihrem bösen Onkel ermordet, der so tut, als wäre er ihr bester Freund. Eines Morgens kurz danach, als der November schon in den Dezember übergegangen ist und sogar das Wasser nach Rauch und Smog riecht, sehen Paris, Faiz und ich auf dem Weg in die Schule Anschas Papa. Er kauft gerade Milch und erzählt jedem, der es hören will, dass reiche Mörder und Entführer die Polizei in ihre seidegefütterten Taschen gesteckt haben. Lacht mich ruhig aus, aber wenn noch weitere Kinder verschwinden, werdet ihr euch an meine Worte erinnern. Und so wird es kommen, glaubt mir. Irgendwo schreit ein Mann auf, als wäre er entsetzt, sowas zu hören. Sitzt aber bloß bei einem Ohrputzer, der ihm die Ohren mit Messingstäbchen ausschabt und anschließend mit flauschigen Wattebäuschen einölt. Wir kommen an einem schlecht gelaunten Weihnachtsmann mit schmutzigen Streifen im weißen Bart vorbei. Er trägt einen zerlöcherten roten Umhang und kommandiert einen Haufen von Arbeitern rum, die einen Schneemann aus Styropor und Baumwolle bauen. Passanten fotografieren den halbfertigen Schneemann mit ihren Handys. Beim Appell kanzelt der Schuldirektor ein paar Jungs ab, die man beim Beschmieren der Toilettenwände mit Schweinereien erwischt hat. Dann spricht er über Bahadur und Omwir. Es ist fast 6 Wochen her, seit man sie zum letzten Mal gesehen hat, sagt er. Er warnt uns vor dem Weglaufen und erzählt uns auch von Kindesentführern, die Beruhigungsspritzen und mit Drogen versetzte Süßigkeiten bei sich haben. »Geht nirgendwo allein hin«, mahnt er. Ich werfe einen Blick zu Faiz rüber. Er ist abends allein im Bazar unterwegs. Ich hätte dran denken müssen, mir Sorgen um ihn zu machen. Als uns Kirpal Sir im Klassenzimmer auffordert, die Hauptstädte der Bundesländer aufzuschreiben, flüstere ich Faiz zu, dass er nicht bis spät abends draußen bleiben soll. »Seit wann bist du mein Abu?« gibt er zurück. »Na schön, dann lass dich eben entführen«, sage ich und schiebe seine Hand von meiner Seite des Pults. In der großen Pause läuft mir der picklige Junge über den Weg, Runu Didis Fan Nummer 1. »Du solltest warten, bis deine Schwester ihr Training beendet hat und sie dann nach Hause bringen«, sagt er und wirft einen finsteren Blick über den Schulhof, wo Quarta, wie jeden Tag, unter dem Niembaum Hof hält. »Sie sollte nicht allein auf der Straße sein. Es sind schlimme Zeiten.« Alle finden Quarta zum Kotzen. Und trotzdem können wir ihm die Entführungen nicht anhängen. Entweder ist er als Verbrecher zu schlau oder wir sind zu blöd. Trotzdem nehme ich von einem Loser keine Ratschläge an. »Der Einzige, vor dem sich Didi fürchten muss, bist du«, sage ich zu dem pickligen Jungen und renne schnell weg. Als die Schulglocke zum letzten Mal läutet, schreit Kirpal Sir über den Lärm hinweg, dass wir nicht vergessen sollen, unsere Projekte zu beenden und sie am Montag mit in den Unterricht zu bringen. Diesmal sollen wir Grußkarten zu Neujahr basteln. Es ist das dämlichste Projekt, von dem ich je gehört habe. Wir stürzen aus dem Klassenzimmer und dann durchs Schultor. Es ist Freitag und Faiz macht uns Beine. Auf der Straße wimmelt es von Schubkarren, Fahrradrikschas und wartenden Eltern, die ihre kleineren Kinder abholen. Es riecht nach gerösteten Erdnüssen und dampfenden, mit Masala und Limonensaft bestrichenen Süßkartoffelwürfeln, die von Straßenverkäufern direkt vom Karren oder aus dem Korb angeboten werden. Eine mit klirrenden Armreifen geschmückte Hand schiebt eine Burka-tragende Frau beiseite und die dazugehörige Stimme ruft: »Paris, da bist du ja!« Es ist Paris Ma. Keine Ahnung, was sie hier macht. Eigentlich müsste sie erst viel später Feierabend haben. »Ma, was ist los?« fragt Paris. »Ist was mit Papa?« »Noch ein Kind«, schluchzt Paris Ma und verstärkt den Griff um Paris Handgelenk. »Ma, du tust mir weh«, protestiert Paris. »Heute Nacht ist schon wieder ein Kind verschwunden«, sagt Paris Ma. »Ein kleines Mädchen. Die Chachi von nebenan hat mich angerufen, sobald sie davon erfuhr. Die Leute suchen überall nach ihr. Du kannst nicht mehr allein nach Hause gehen, es ist zu gefährlich.« »Sie ist nicht allein«, sagt Faiz. »Wir sind doch da.« Eine Fahrradrikscha voller Kinder tuckert vorbei. Herrliche Aromen von Biryani und Tandoori-Hühnchen schwängern die Luft. Es fühlt sich überhaupt nicht so an, als wäre was Furchtbares passiert. Alles um uns rum ist laut und normal.
»Wo ist deine Schwester, Jay?« will Paris Ma wissen.
»Beim Training.«
»Deine Ma hat mich gebeten, sie auch mitzubringen. Ich habe mit ihr telefoniert.«
Das Netzwerk der Frauen im Bastille ist einfach zu mächtig. Ich laufe zum Schulhof zurück. Runo Didi albert noch mit ihren Mannschaftskameradinnen rum.
»Didi«, sage ich, »es ist schon wieder ein Kind verschwunden.
Ma hat Paris Ma angerufen und sie gebeten, uns alle zusammen nach Hause zu bringen. Paris Ma wartet am Tor auf uns.«
»Ohne mich«, sagt Didi.
»Es ist schon wieder ein Kind verschwunden?« fragt Tara, ein Mädchen aus ihrer Mannschaft.
»Taras Ma bringt mich nach Hause«, sagt Didi.
»Sie ist ja nicht mal«, sagt Tara, aber Didi fällt ihr ins Wort.
»Bye, bye«,
sagt sie zu mir.
»Selbst schuld, wenn sie entführt wird.
Ich habe mein Bestes getan. Am Tor lüge ich, wie Didi es von mir verlangt hat.« Paris Ma schnieft und sagt, »Okay.« Wir laufen alle nebeneinander in einer breiten Reihe nach Hause und ignorieren das Zetern der Rikscha-Fahrer, die wütend sind, weil wir ihnen den Weg versperren. Faiz geht in seinen Kirana-Laden und lässt sich von Paris Ma nicht aufhalten. Wenn er nicht arbeitet, kann seine Familie nicht essen, sagt er, was nur halb gelogen ist. Paris Ma glaubt ihm. In den Gassen zeigen Frauen und Männer mit dem Finger auf den Himmel. Schlafen die Götter? Oder die Schnellstraße, wo das Polizeirevier liegt. Wann wachen diese Esel endlich auf?
»Demonstrieren wir vor dem Polizeipräsidium und erteilen ihnen eine Lektion«, ruft jemand.
»Ich habe gehört, dass der Polizeipräsident gerade zu Besuch in Singapur ist«, sagt ein anderer. Paris Ma treibt uns weiter und bleibt nicht mehr stehen, um ein Schwätzchen zu halten. Fragen stellen dürfen wir auch nicht. Als wir bei ihr zu Hause ankommen, sagt sie, ich muss Paris bei der Nachbar-Chachi lassen und zur Arbeit zurück. Vermutlich ist es ihr egal, wenn ich entführt werde. Aber dann sehe ich Shanti-Chachi, die sich mit Paris Nachbar-Chachi unterhält. Ma muss sie gebeten haben, mich hier abzuholen. Das Bastille ist zum Gefängnis geworden, überall Wärter. Shanti-Chachi fragt, wo Runo Didi ist. Ich wiederhole Didis Lüge. Nachdem Chachi mich zu Hause abgeliefert hat, nehme ich mein Umweltlehrbuch aus der Schultasche und setze mich in den Hauseingang, ohne mich umzuziehen. Ich höre, wie sich Shanti Chachi mit anderen Chachis unterhält und erfahre Folgendes. Das verschwundene Mädchen heißt Chandni. Es ist 5 Jahre alt und geht noch nicht zur Schule. Chandnis ältere Schwester ist 12 und kümmert sich zu Hause um ihre Geschwister. Chandni ist das 4. von 5 Kindern im Haushalt. Das jüngste ist Chandnis Bruder, ein 9 Monate altes Baby. Macht zusammen 4 halbe Kinder, Anshal ist keins mehr, sie ist ja schon 16, die aus dem Bastille verschwunden sind. Wer nimmt sie mit? Ist es ein Verbrecher oder gibt es einen hungrigen, bösen Djinn unter uns? Paris hätte sich das alles in ihr Heft geschrieben. Ich weiß nicht, wie lange ich ihnen zuhöre. Schließlich kommt Runo Didi nach Hause, stellt ihre Schultasche ab und beugt sich über den Wassertank, um sich das Gesicht zu waschen. Als sie fertig ist, rutsche ich zur Seite, damit sie vorbei kann. »Warum klaut der Kidnapper so viele Kinder?«, frage ich.
»Vielleicht, weil sie so gut schmecken?«, erwidert Runo Didi und schiebt die Tür halb zu, um sich umzuziehen. »Ich kann sie nicht sehen.« Aber sie spricht weiter. Manche Leute mögen Menschenfleisch, so wie du Rasgulas oder Lammfleisch.
Du lügst.
Was glaubst du, wo die verschwundenen Kinder jetzt sind? Fragt Didi.
Im Bauch von irgendwem.
Ein Kind passt nicht in den Bauch eines Menschen.
Und Anshal?
Niemals. Ein Entführer würde die Kinder für Geld verkaufen, nicht aufessen.
Wenn es keine Djinns waren, die Omvir und Bahadur mitgenommen und in ein Verlies gesperrt haben, dann putzen sie jetzt wahrscheinlich die Toiletten der Reichen. oder schleppen schwere Ziegelsteine auf dem Buckel und haben gerötete Augen und Gesichter von all dem Staub und den Tränen. Als Runo Didi fertig ist, macht sie die Tür wieder auf und geht raus, um sich mit ihren Freundinnen aus dem Bastille zu treffen. Ich gehe ins Haus und lege mich mit dem Schulbuch auf der Brust aufs Bett. Ich starre an die Decke, auf den kleinen Ventilator dort, den wir seit Diwali nicht benutzt haben, und auf den Gecko daneben, der so tut, als wäre er ein Teil der Decke. Ich bete. Bitte, Herr, lass nicht zu, dass ich entführt, umgebracht oder ein Opfer der Dschinns werde. Ich denke an die Kinder im Bahnhof und daran, wie Guru meinte, die Götter seien zu beschäftigt, um allen zuzuhören. Ich wünschte, ich könnte stattdessen zu Mäntel beten. Ich denke an all die Namen, die ich kenne, für den Fall, dass der Richtige von Mäntel drunter ist. Abhilash und Ahmed und Ankit und Badal und Badri und Bairav, Chant und Ganges und Chetan. Und als ich Mühe kriege, sie alphabetisch aufzusagen, lasse ich sie mir einfach so in den Kopf kommen, wie sie wollen. Sachin Tendulkar, Dilip Kumar, Mohammed Rafi, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru.